Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
21. Januar 2026. Der eine oder andere hat es befürchtet. Wir sind wieder da. Der VfB spielt in der Europa League und wie immer gibt es dann am Abend davor auch unseren Livestream. Herzlich willkommen, Philipp Meisel.
Dirk Preis. Ebenso, Grüße an euch da draußen, logischerweise, von wo auch immer ihr uns gerade zuschaut.
Das ist uns tatsächlich völlig egal, Hauptsache ihr schaut zu, weil wir haben wieder ein, wie heißt es so schön, pickepackevolles Programm.
Sehr gut, ja.
Und diesmal ist es eigentlich noch ein bisschen pickepackevoller als sonst, denn wir sprechen über das Spiel morgen. VfB bei der AS Roma. Können wir gleich klären, die AS Roma, Associazione Sportiva.
Jawohl.
Wir blicken zurück auf den Bundesliga-Start ins Jahr 2026. Wir schalten, und zwar ziemlich demnächst, zum Kollegen Christian Pavlic in die italienische Hauptstadt. Und dann schauen wir ein bisschen auf den Club, gegen den es da morgen geht, im Stadio Olimpico. Und wir haben mit einem gesprochen, der diesen Club sehr, sehr gut kennt. Der kommt eigentlich aus Hechingen.
Korrekt.
Aber hat natürlich einen absolut großen Bezug zur AS Roma und
Zwei Herzen in der Brust. Giovanni Zarella, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ihr bekommt es aber trotzdem hier als Erste zu sehen.
Das wird großer Sport, weil Philipp, du hast mir gesprochen, er kennt sich wirklich extrem gut aus, den Club angeht.
Also man sollte das nicht glauben, beziehungsweise man vermutet es ja nicht, wenn man den Herrn so wahrnimmt in dem, was er tut. Er ist ja da viel auch in dem Bereich Unterhaltung, Schlager, sonst viel zu sehen unterwegs. Ist auch heute Abend, weswegen er nicht hier sein kann, in Berlin auf einer Veranstaltung, wo es auch um musikalische Themen geht. Und da haben wir heute Mittag aber kurz abgegrätscht im Backstage und das haben wir aufgezeichnet und spielen es euch nachher ein.
Also dürft ihr gespannt sein. Und wenn ihr Fragen habt, jetzt nicht zur Karriere von Giovanni Zarella, was die in der Unterhaltungsindustrie angeht, aber wenn ihr ansonsten Fragen habt an uns, an die Kollegen vor Ort, generell zum VfB, zu unserem Programm, dann schreibt es in die Kommentare, in den Chat.
Den Felix hinter der Kamera, der sieht das alles und spielt es uns ein. Ja.
Und ansonsten schon jetzt der Tipp, Live-Blog, alles Wissenswerte zum Spiel morgen, was macht der VfB auf der Reise, wie ist die Personalsituation, was wurde auf der PK gesagt, alles das gibt's auf unseren Seiten stn.de, stuttgarterzeitung.de im Bereich Mein VfB.
Wir haben ein Trio nach Rom geschickt, das es in sich hat. Hinrichsen, Ubina, Pavlic und der scharrt schon mit den Hufen.
Ja.
Deswegen schalten wir jetzt da gleich mal darüber. Christian, hörst du uns?
Schönen guten Abend, buonasera aus Roma, ich höre euch. Wie geht's euch?
Ja, ich würde sagen, so langsam aber sicher kribbelt es ein klein wenig, denn es ist doch schon ein Highlight-Spiel, das da ansteht morgen, das ihr alle im Stadion genießen dürft und glaube ich für alle VfB-Fans, ob sie jetzt dort sind, den Weg nach Italien gefunden haben oder eben zu Hause das Ganze schauen, ist es doch ein absolutes Highlight in dieser Europa League-Gruppenphase.
Wir hatten Basel, wir hatten Istanbul, wir hatten Deventer und jetzt eben Roma, die italienische Hauptstadt. Wie seid ihr denn angekommen? Habt ihr schon den ersten Teller Pasta intus?
So wie ich die kenne auf jeden Fall.
Ein Gläschen leckeren Rotwein. Wie ist die Lage vor Ort, Christian?
Also was die Köstlichkeiten angeht, sind wir tatsächlich bisher noch recht kurz gekommen, aber das wird hoffentlich im Verlauf des heutigen Abends noch deutlich besser. Das lag aber auch daran, dass wir, zumindest der Carlos und ich, einen Direktflug aus Stuttgart nach Rom hatten, der aber eine Stunde Verspätung hatte. Der Heiko ist aus Frankfurt nach Rom angereist und durch die Stunde ist es tatsächlich so gewesen, dass wir dann doch recht zügig zum Hotel kommen mussten, einchecken und dann direkt schon zum Olimpico raus, weil das ist schon auch ein Stückchen und bis man da auch aus diesem Umlauf reingekommen ist, kann ich euch sagen, das hat alles schon ein bisschen auch Berliner Olympiastadion-Vibes, hat es gedauert und deswegen war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, erstmal noch aufs Essen zu verzichten und den Job zu machen und nachher gibt es hoffentlich noch was Leckeres.
Sehr schön. Der VfB ist ja heute mit dem Stuttgart-Kommt-Flieger abgehoben. Die sind also auch schon gelandet und ich weiß es. Es war schon Pressekonferenz. Was sind denn die latest News aus Rom, was die Mannschaft und den Coach angehen?
Ja, also ich glaube, die News, die, glaube ich, alle mit großer Spannung erwarten, ist natürlich, was ist mit Angelo Stiller? Der musste ja am Sonntag gegen Union kurz vor Schluss rausgenommen werden und er ist mitgereist nach Rom. Das ist die gute Nachricht. Die nicht so gute Nachricht ist, Sebastian Hoeneß hat gesagt, die Chancen stehen eher nicht so gut, dass er zum Einsatz kommen wird am Donnerstagabend. Also wir gehen hier eigentlich alle davon aus und die Kollegen gerade auf der anderen Seite hier dieser Katakomben sitzen am Aufstellungstipp. Wir gehen davon aus, dass Cema spielen wird und Angelo Stiller wahrscheinlich dann in Rom nicht zum Einsatz kommen wird. Denn die Blessur, so hört man, ist auch der Gestalt, dass möglicherweise ein Einsatz auch dafür sorgen könnte, dass es zu einer Verschlimmerung kommt und das möchte man beim VfB auf keinen Fall riskieren.
Gut, es ist mal eine kleine Hiobsbotschaft, dass Angelo Stiller nicht mit dabei ist, Philipp.
Aber auch auf Römers Seite gibt es Personalsorgen und zwar noch größere als die beim VfB. Das sind wohl wirklich 2, 3 Stammspieler. Unser Gast, den wir nachher einspielen, der sprach sogar von nur 6, die eigentlich in der Startformation zu erwarten sind, die auch spielen können oder spielen werden, die er erwartet, auch weil es da Verletzungen gibt, unter anderem der Stammstürmer Dovbik, das ist ein Ukrainer, der war zuvor in Girona, glaube ich, der fällt aus und das ist so ihr Torgarant. Also auch die Römer haben personelle Themen, mit denen sie umgehen müssen vor dem Spiel.
Wir haben schon die Stadien aufgezählt oder die Städte, wo wir in diesem Jahr mit unserem Team oder in dieser Saison schon waren. Wir haben das kleine, enge Deventer-Stadion gesehen, wir haben die extrem laute Arena in Istanbul erlebt. Wie ist denn das Stadio Olimpico da einzuordnen? Wie sind die Eindrücke dieser Schüssel, die wir alle, die Älteren unter uns zumindest, kennen, von der WM 90, wie Franz Beckenbauer einsam über diesen Platz geschritten ist? Wahrscheinlich war er heute gesperrt und Christian Pavlic konnte nicht den Franz Beckenbauer machen und quer über den Platz schreiten.
Quer über den Platz tatsächlich nicht, aber wir waren ganz nah dran. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Also ich hatte gerade auch wirklich, gerade als wir über Angelo Stiller gesprochen haben, so ein bisschen Pokalfinal-Vibes, weil dieses Olimpico ist auch ein Olympiastadion. Ich glaube, Olympiastadien haben das so an sich, dass sie groß sind, dass sie weitläufig sind, dass sie eine Laufbahn haben, dass es einen großen Umlauf auch in den Katakomben gibt. Ihr könnt euch von mir ein Video anschauen im Blog, wie ich diesen Pressekonferenzraum hier einmal abgelaufen bin. Das sind Dimensionen, das ist wirklich Wahnsinn. Und
kennt Christian Pavlic ansonsten nur aus seiner Wohnung in Ostfildern.
Richtig. Und deswegen musste ich tatsächlich ein bisschen daran denken, weil wir hatten doch auch vor dem Pokalfinale ein bisschen dieses Angelo Stiller spielt er nicht. Und am Ende stand er auf dem Platz. Also vielleicht passiert ja doch noch was. Wie gesagt, die Chancen sind nicht ganz so gut, aber vielleicht ein wenig Olympiastadion-Vibes, die da helfen können. Es ist schon eine Riesendimension, dieses Stadion, muss man sagen. Es passen über 70.000 rein. Wir haben gehört, dass über 60.000 Tickets schon verkauft sein sollen. Der Gästebereich ist komplett leer gekauft und wird natürlich komplett voll sein. Das ist ein Stadion, wie es richtig auch historische Dimensionen hat, das merkt man auch überall, wenn die olympischen Ringe einem begegnen. Die Medienplätze sind recht weit weg, auch eben aufgrund der Laufbahn. Aber ich glaube, und das ist etwas, das wir dann morgen Abend erleben werden, es ist ein wahnsinnig stimmungsvolles Stadion, weil ich will jetzt der Hertha nicht zu nahe treten. Bei Hertha Heimspielen, finde ich, ist das Olympiastadion hin und wieder mal ein bisschen leise und grau und dann verläuft sich das ein bisschen. Ich glaube, im Olympico ist das anders, wenn die Roma spielt und wie gesagt, morgen Abend wird die Hütte hier unter voller Lautstärke sein und ich glaube, das wird ein richtig stimmungsvoller Abend.
Stichwort Stimmung. Was gab es denn bisher an Stimmung und Emotionen von Anhängerseite für euch aufzuschnappen, wahrzunehmen? Ich habe mir sagen lassen, 4.000 Stuttgarter sind mit unten, 4.000 Tickets, roundabout gab es, bisschen mehr als die 5%, die da Gastgeber eigentlich abgeben muss. Was hattet ihr bisher für Berührungspunkte mit den Anhängern, die runterreisen?
Ja, tatsächlich einige. Zum einen tatsächlich auch aufgrund der Tatsache, dass es einen Direktflug gab, der ein bisschen später, ich glaube kurz nach der Auslosung sogar erst rausgegangen ist, Stuttgart-Rom. Und so begab es sich natürlich auch, dass viele, viele VfB-Fans mit uns im Flieger drin waren, mit denen man dann auch direkt ins Gespräch gekommen ist, voller Vorfreude. Also ich glaube wirklich, der halbe Flieger war in VfB-Farben gehüllt, Trikots oder Schals oder Mützen. Und ich konnte mich vorher auch mit Teilen der Fanbetreuung unterhalten. Die haben auch gesagt, es sind schon viele Fans auch wirklich am Tag vorher heute da, gucken sich die Stadt an, machen Sightseeing. Das habe ich auch wahrgenommen direkt im Umlauf des Stadions, als wir zu dritt hier vorher zum Olympico gelaufen sind, an der letzten Ampel vor der Straße. Da hat uns einer angehalten und gesagt, Mensch, ihr seid doch die vom Podcast-Stadt von meinem VfB. Und ich sage, ja, das sind wir. Wir gehen gerade zur Pressekonferenz, hat er gesagt, er ist jetzt schon da, hat ein Apartment ganz in der Nähe. kommt aus Nürtingen, freut sich riesig auf den Abend. Und ja, also tatsächlich die Fans, mit denen wir uns unterhalten haben, im Flieger, am Flughafen, auch in der Stadt oder jetzt am Stadion, im Umlauf des Stadions, man sieht so diese glänzenden Augen bei den Leuten, die freuen sich drauf. Ich glaube, dieses Los, ich weiß nicht, Philipp, du hast ja auch ein bisschen deine Themen mit der Auslosung und den Gegnern des VfB, aber ich glaube, Olympico auswärts ist schon was, was man als VfB-Fan sehr gerne mal mitnimmt.
Das kann man definitiv so sagen. Deswegen hatte ich eingangs ja auch den Take mit dem Highlight-Spiel, das ist es. Ja, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die auch da jegliche Anstrengungen unternehmen werden, morgen noch irgendwie an Karten zu kommen, so sie noch keine haben. Ja, also da sind auch Leute unten, das weiß ich, die eben noch bisher ohne Tickets unterwegs sind, die das versuchen werden. Und klar ist, wenn man so eine Chance hat, zumal die Stuttgarter Szene sehr Italien gewandt oder orientiert ist, dann das, wenn man ins Mutterland sozusagen gehen kann, dort ein Spiel machen kann, dann will natürlich jeder, der es irgendwie möglich machen kann, da auch dabei sein.
Ja. Christian, bevor wir dich...
Entschuldigung. Wir erinnern uns ja auch an Spiele in Parma, in Genua. Ja. Das sind schon auch immer Highlights gewesen, glaube ich, für die Älteren, die sich noch an die alten Europapokalzeiten erinnern. Ne?
An das letzte Spiel des VfB im Stadio Olimpico erinnern wir uns lieber nicht. Das war eine Niederlage gegen Lazio Rom. Die klammern wir aus. Ja, Christian, bevor wir dich in den römischen Abend entlassen, erstmal Gratulation, du hast Stadio Olimpico nicht mit dem Kolosseum verwechselt. Das hat schon mal geklappt. Aber im Ernst, Cema hast du schon angesprochen, mit dem rechnet ihr? Gibt es ansonsten irgendwas an der Aufstellung, was uns morgen überraschen könnte? Oder ist da das zuletzt gewohnte Bild zu erwarten?
Also zuletzt war es ja bei den Europapokalabenden so, dass man oft auch durch den Spieler, der mit dem Trainer dann zusammen auf die Pressekonferenz kommt, also ein bisschen, einen kleinen Vorausschau bekommen konnte, dass dieser Spieler, der da mit bei der Pressekonferenz dabei ist, auch spielen wird. Jetzt war heute aber Alexander Nübel derjenige, der nach Sebastian Hoeneß auf dem Podium war, und ich glaube, bei dem können wir uns sicher sein, dass er im Tor stehen wird. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, der VfB hat gerade ein sehr stabiles Konstrukt. Ja. Wir wissen ja, dass Ermedin Demirovic wieder in den Europa League Kader zurückgekehrt ist. Nicolas Nate dafür wieder raus. Das heißt, auch da gehe ich davon aus, ob es die Startelf wird, weiß ich nicht. Gegen Union ist er dann hinten raus eingewechselt worden. Aber ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass die ganz große Rotationsmaschine noch nicht angeworfen wird, zumal es ja noch nicht so viele Spiele jetzt waren und ein paar Tage Pause schon auch dazwischen sind. Ich glaube, das ist meine Vermutung, dass das dann eher tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen dann richtig losgehen wird, wenn es für den VfB dann direkt nach Rom, nach Gladbach geht am Sonntag und dann am Donnerstag schon wieder die Young Boys kommen. Also ich gehe davon aus, dass es so ein kleiner Stamm schon herausgearbeitet hat aus den letzten auch auf durchaus erfolgreichen Bundesliga-Auftritten des VfB jetzt in diesem Kalenderjahr, und dass da sich so ein gewisser Stamm gefunden hat.
Sehr schön. Dann sind wir gespannt. Wünschen, wie gesagt, euch noch einen schönen Abend in Rom. Genießt es, genießt morgen das Spiel, aber seid auch fleißig, oder davon können wir ausgehen, dass unsere User, Leser, Hörer mit allem versorgt werden, was sie so brauchen im Vorfeld eines solchen Highlight-Spiels. Wir freuen uns drauf, wünschen euch viel Spaß, einen schönen Abend. Christian, Gruß an die Kollegen.
Danke.
Bis bald, Grüße bis morgen.
Und viel Spaß mit Giovanni Zarella nachher noch.
Werden wir haben.
Den werden wir haben. Vielen Dank, bis bald. Ja, Christian Pavlic hat es schon angesprochen, Ermedin Demirovic wieder im Kader. Ist eine gute Nachricht, aber so ein bisschen Wermutstropfen ist schon, dass Nicolas Nartey da jetzt wieder weichen muss, weil er war zuletzt ja schon gut drauf.
Er war zuletzt in guter Form, aber wenn du dir die römische Abwehrreihe anschaust und auch die Verfügbarkeit der Spieler, die da die spielen werden, oder die, dann ist da auch ein gutes Matching da für einen wie Demirovic, so eine Kante, den du da vorne reinjagen kannst, den du auch gegen körperlich ihm überlegene Spieler du dir keine Sorgen machen musst, weil Ermedin eben jemand ist, der ganz genau weiß, wie er sich durchzusetzen hat und der das volle Vertrauen des Trainers hat. Das hat man jetzt zuletzt ja auch in den Ligaspielen gesehen. Er wurde sofort reingeworfen vom Trainer, nachdem er wieder zur Verfügung stand, sofort auch getroffen im ersten Spiel. Und für Nick bleiben genügend andere Spiele. Christian hat es gerade erwähnt, also am Wochenende in Gladbach wird das spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und diese Spiele, dieser Spielplan, diese Aufgaben, die für den VfB anstehen, unabhängig davon, ob er jetzt die ersten acht schafft oder nicht und dann sich dadurch zwei freie Wochen erkauft, beinhalten so viel Programm, so viel Spiel, dass du jeden Mann brauchen wirst. Das sagt der Hoeneß auch immer wieder bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass das einfach wichtig ist, so einen Kader, so einen Breiten zu haben. Insofern mache ich mir da keine Sorgen.
Vielleicht ist ja für Nicolas Nathai nach mit seiner Verletzungshistorie gar nicht so schlecht, dass er jetzt nicht in den vollen Dreitagesrhythmus rein muss, sondern da wird er seine Pausen bekommen, wie du es gesagt hast. Er wird seine Einsätze bekommen und die sind ebenso wichtig, weil der VfB ja auch in der Bundesliga oben dran bleiben möchte.
Genau, wenn du das diese Ambitionen hast, die der Club mittlerweile hat, die ja auch offensiv kommuniziert und dann dadurch auch sich daran messen lassen muss, ist es gut, wenn du eben auf Strecke auch mal Leuten eine Pause geben kannst, so wie eben Nati jetzt, der wird am Sonntag dafür gucken, dass er den Fohlen ordentlich Feuer unterm Hintern macht.
Schau mal, was die Messlatte sagt, die Europa-League-Saison bisher so bietet. Der VfB hat sie so hoch gelegt, dass er sagt, er will weiterkommen. Das ist so gut wie sicher. Jetzt ist das nächste Ziel, du hast es schon angesprochen, diese zwei Spiele der Zwischenrunden-Playoffs zu vermeiden. Dafür ist Platz 8 nötig. VfB liegt auf Platz 9 aktuell mit einem Punkt hinter dem 8. Platz. Insofern ist die Ausgangslage gut. Aber natürlich ist schon auch ein bisschen Druck auf diesem Spiel.
Die Rechnung, die Leute machen, die es, sag ich mal, vorsichtig optimistisch / realistisch angehen, die sagen, du brauchst 4 Punkte für diese Top 8 aus den zwei Spielen, die du noch hast, also aus Rom und Bern. Und dann ist ja klar, was die Stunde geschlagen hat. Du kannst also, oder verlieren verboten, wenn man so möchte. Das ist das Motto für den Donnerstagabend in Rom. Und zuletzt hat der VfB ja in der Liga bewiesen, dass er in der Lage ist, auch Ausrufezeichen zu setzen gegen Leverkusen, gegen Frankfurt. Ja. Dann ein 1:1 gegen Union. Das ist eine 7-Punkte-Woche, auf die man zu Recht stolz ist in Bad Cannstatt, die dir auch im Vorfeld jeder unterschrieben hat, die nur deswegen so ein kleines Mini-Geschmäckle hat, weil du von den 7 Punkten hat natürlich jeder kalkuliert, den Punkt, den du da, den holst du in Leverkusen. Ja. Jetzt hast du den Leverkusen aber gewonnen und gegen Union nur den Punkt gemacht. Deswegen sagen alle so, wäre 9 doch schon drin gewesen.
Und noch spät geführt.
Also genau, also so da, deswegen ist das so die Gemengelage, die da mitschwingt. Aber wichtig ist, und das war in der Vorrunde eben lange Zeit ein klares Manko, da hat der VfB gegen Mannschaften über sich in der Tabelle nicht gewonnen, nur einmal unentschieden gespielt gegen Dortmund. Es hieß die ganze Zeit, sie können nur die hinter sich oder neben sich schlagen, oben reißen sie nichts. Das ist widerlegt worden, das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur für die tabellarische Ausgangssituation, sondern vor allem für die Truppe selbst. Nee. Die wissen, wir können da mithalten, wir können die packen, wir können sie sogar dominieren. Siehe Leverkusen. Und das ist wichtig vor so einem Auswärtsauftritt gegen die Roma, die ihrerseits mit ordentlich Druck tabellarisch gesehen auch umgehen muss, und zwar in der Liga. Da ist man zwar Vierter aktuell, hat am Wochenende in Torino geschlagen, 2:0, Kategorie Arbeitssieg. Aber da ist es wohl so, das verrät auch unser Gast, oder wir reden da nachher nochmal mit Giovanni auch drüber, da ist es wohl so, dass auch da ein gewisser Druck da ist. Man muss diese Champions League eigentlich kriegen, aber zumindest Top 4, das ist Pflicht. Mhm. Da steht man aktuell, und um das zu halten, so ist die Annahme unseres Gastes nachher, wäre es vielleicht sogar möglich, dass man da morgen nicht ganz so intensiv in dieses Spiel reingeht, weil am Wochenende steht ein Duell gegen Milan an.
Genau, und Topspiel gegen Milan, die sind Zweiter im Moment.
Genau. Aber wir kommen noch dazu. Ich glaube, für den VfB ist, wie gesagt, wichtig, bei sich bleiben, auf das zuletzt erarbeitete Vertrauen, und dann musst du natürlich in so einem Spiel, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, du darfst eigentlich keinen dabei haben, der nicht ans Limit geht. Weil wenn da 2, 3 schon dabei sind, die eben nicht ihr Top-Level abrufen, dann wird es für einen Club wie den VfB schwierig. Eine Mannschaft wie Bayern oder Manchester City, obwohl, wer gestern das Spiel gesehen hat, gegen die Bodo Glimt, der auch nicht, aber da ist es eher realistisch, dass die mal 2, 3 Jungs durchschleppen können, die nicht bei 100% sind an so einem Abend. Der VfB kann das nicht, da wird man das merken, sehr deutlich merken. Deswegen ist das, was morgen immens wichtig ist. Du musst einfach alle 11, die auf dem Platz stehen, die sollten von Beginn an scharf sein.
Die zwei jüngsten Spiele in der Europa League waren jetzt nicht die Mega-Gradmesser, sportlich gesehen, für den VfB. Deventer bei den Go Ahead Eagles war eine klare Sache. Dann kam das Heimspiel Maccabi Tel Aviv. Beide Spiele aufgrund des Drumherums, oft genug darüber geredet, keine einfachen, aber sportlich eben Aufgaben, die der VfB souverän lösen konnte und dann auch souverän gelöst hat.
Deshalb auch da, ganz kurz, wenn ich dir reingrätsche, auch souverän lösen musste. Und das hat sie schwierig gemacht, weil wir wissen alle, die letzten Jahre, Jahrzehnte, die den VfB intensiv verfolgt haben, wie oft er in solchen Situationen eben nicht liefern konnte. Da hat er es getan, hat das nüchtern und souverän runtergerockt, beide Spiele. Das ist schon ein ganz, ganz guter Fingerzeig gewesen. Ja.
Deswegen eben die Ausgangsposition, Platz 9 mit 12 Punkten. AS Roma. Die haben auch 12 Punkte, stehen ein Platz hinter dem VfB auf Platz 10, haben 2 Tore weniger erzielt, genauso viel kassiert wie der VfB, also ist wirklich ein Duell absolut auf Augenhöhe. Ja. Schauen wir mal kurz auf die Ergebnisse, die die AS Roma hatte in dieser Saison. 2-1 bei Osijenica, dann 0-1 gegen Lille, 0-1 gegen Pilsen. Und das ist das Spannende daran, ihre beiden Niederlagen haben sie zu Hause kassiert. Ja. Dann gab es Siege bei den Glasgow Rangers gegen den FC Midtjylland und bei Celtic Glasgow.
Darüber möchte ich nicht länger reden, bitte.
Midtjylland.
Nein.
Es gibt hier jemanden am Tisch mit einer leichten Assoziation zu Celtic Glasgow. Ja. Ich sage nur so viel, ich bin's nicht. von daher klammern wir dieses 3-0 von der AS Roma
bei Celtic. Sehr deutlich angelegt.
Schnell aus. Aber was ich ja eingangs gesagt habe, ist ein Duell auf Augenhöhe. Beide, zumindest wenn man jetzt in die Bundesliga und in die Serie A schaut, beide in der Topgruppe, beide auf Platz 4. In der Europa League trennt sie nur ein Plätzchen und zwei geschossene Tore mehr oder weniger. Also die stehen ähnlich da und deshalb glaube ich, wird es ein extrem spannender
Kick. Absolut auf Augenhöhe, das ist so. Das gibt, braucht man auch nicht, kann man gar nicht anders deuten. Das ist ein Spiel, in der Liga würde man jetzt sagen, 6-Punkte-Spiel in dem Bundesliga-Alltag. Und von zwei Mannschaften, die in der Lage sind, an einem guten Tag die richtig Großen auch mächtig zu ärgern, die genauso aber Spiele drin haben, wo du denkst, hoppla, ne, das ist jetzt eher unerwartet, das Ergebnis oder die Leistung.
Über die Römer hören wir, wie gesagt, von Giovanni Zarella nachher noch ein bisschen was. Beim VfB, Nicolas Nati haben wir angesprochen, den angeschlagenen Angelo Stiller haben wir auch angesprochen. Wer auch fehlen wird, ist Bilal El-Khanous, der nicht nur, weil er noch vielleicht ein bisschen Nachwehen vom durchaus spektakulären Afrika-Cup-Finale hat, sondern weil er gelb gesperrt ist, ohnehin. Bisschen schade ist eigentlich, ich habe da noch mal ein paar Szenen gesehen, die eine gelbe Karte hat er sich abgeholt, weil er sich sein Trikot ausgezogen hat und schön in die Menge gehalten hat. Aber sei es drum, er fehlt dieses Mal, ist beim nächsten Mal dann wieder dabei.
Es gibt auch Leute, die sagen, die zweite gelbe Karte, die er sich abgeholt hat, die hat er sich schon sehr, sehr bewusst auch abgeholt, um eben dann, wenn es wirklich zählt, zur Verfügung zu stehen. Das ist das letzte Spiel gegen Bern. Aber sei es drum, viel wichtiger ist, er ist zwar nicht als Titelträger aus Afrika, aus Marokko, aus seinem Heimatland zurückgekommen, aber gesund. Und was mich persönlich auch, ich will nicht sagen freut, aber was ich auf jeden Fall schon wahrgenommen habe, bei diesen ganzen unwürdigen Szenen, die sich da abgespielt haben, ich glaube, das hat mittlerweile jeder mitbekommen, auch wenn er das Spiel gesehen hat oder nicht, war er nicht beteiligt. Na, er hat sich da nicht dazu hinreißen lassen zu Unsportlichkeiten, die gab es von marokkanischer Seite.
Keeper das Handtuch zu klauen.
Die gab es auch von senegalesischer Seite, logischerweise. Ja. Da sind viele, viele Dinge passiert, die eines Finals, eines Kontinentalwettbewerbs nicht würdig waren. Und Bilal hat sich da komplett rausgehalten und das ist erstmal gut.
Und was man auch sagen kann, er hat sich im Laufe des Turniers da zur Stammkraft entwickelt. Ne? Am Anfang war er noch Ergänzungskraft und dann hinten raus, aber in den K.O.-Spielen stand er immer in der Startelf.
War ein Säulenspieler 2023, als er mit Marokko den Nachwuchs-Afrika-Meisterschaft gewonnen hat. Ja, da gibt es also so eine Art U23-Wettbewerb. Und hat sich dann bei Rekregi, das ist der Nationaltrainer Marokkos, von einem Rotationsspieler, Position 13, 12, 13 im Kader auf die ersten 11 gearbeitet während des Turniers. Hat in allen drei Spielen, die er von Anfang an gemacht hat, dann bis zum Finale auch wirklich gute Leistungen gezeigt. Und was mir am besten gefällt, an ihm tatsächlich ist, natürlich hat er einen offensiven Output, aber das ist auch ein richtiger Fighter. Der weiß, wann es notwendig ist, auch mal eine Grätsche auszupacken. Der wurde von seinem Nationaltrainer auch in einer defensiveren Rolle eingesetzt, als das Sebastian Hoeneß mit ihm zu tun pflegt. Und ich habe da vieles gesehen, was mir doch dann Mut macht für die Zukunft. Da ist ein echter Spieler da, der so denn alles sich so fügen wird, wie es gerade sich zumindest andeutet, dann auch über den Sommer hinaus in Stuttgart bleiben
wird. Da wird ein bisschen Kohle fällig, aber die ist, glaube ich, sehr gut investiert.
Die ist gut investiert, ja.
Und könnte auch vervielfältigt werden.
Auch das.
Bei einem Weiterverkauf.
So, wir haben hier ganz schön viel auf unserem Zettel stehen.
Wir haben viel auf unserem Zettel stehen. Wir schauen jetzt auf morgen auf den Club gegen den Skate, auf das Team, gegen das anzutreten ist. Der Philipp hat es schon mal gesagt, am Wochenende gab es einen Sieg gegen den FC Turin.
Ja.
Paolo Dybala und Daniel Malen haben diesen 2:0-Erfolg hergestellt. Daniel Malen kennen wir gut aus der Bundesliga, hat bei Borussia Dortmund gespielt, ist aber neu bei AS Roma.
Ja.
Der wird nicht im Kader stehen morgen, weil er erst jetzt verpflichtet worden ist und somit konnte er noch gar nicht gemeldet sein für die Ligaphase der Europa League. Also dieser, ja, in Dortmund nicht immer überzeugende, aber doch pfeilschnelle, kleine Stürmer. Der wird auf jeden Fall keine Gefahr sein. Schau mal auf die Trainerbank. Da sitzt einer, mit dem der VfB zuletzt keine so gute Erfahrung gemacht hat. Nicht, weil es irgendwie ein blöder Typ ist, sondern weil er ein guter Trainer ist und viele Jahre bei Atalanta Bergamo zuletzt Erfolge gefeiert.
Ich glaube, so weit gehen zu können, zu sagen, dass in der Zeit, in der Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart ist, es keinen anderen Trainer gab, der ihn auf taktischer Ebene so sehr zerlegt hat wie Gasperini. Ja.
Gian Piero Gasperini.
Erinnert euch alle noch an das Spiel von Atalanta Bergamo in Stuttgart in der Champions League-Saison. Die waren chancenlos, der VfB. Und das wurde dann später nochmal wiederholt gegen PSG. Da war es aber nicht.
Das war anders.
Da war es die schiere individuelle Qualität, die dich da überrollt hat von PSG, von den Spielern. Beim Spiel gegen Bergamo war es so, dass der einfach alles, was Hoeneß sich ausgedacht hatte im Vorfeld und was er dann auch im Spiel versucht hatte, noch an Umstellungen, auf alles hatte dieser Mann eine Antwort mit seiner Mannschaft. Die wurden so dermaßen klein gehalten, sage ich jetzt mal, die Stuttgarter. Ähnlich, ihr könnt euch noch erinnern, das Europapokalfinale das Jahr davor. Das gewinnt Bergamo mit Gasperini gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen, das war die Invincible-Saison. Die haben ein einziges Spiel verloren, Leverkusen, in der Saison.
Das war dieses.
Und die waren chancenlos in diesem Finale. Die wurden an die Wand genagelt, haben, glaube ich, 3-0 hat Atalanta gewonnen. Völlig souveräne Nummer. Auch da Gasperini Masterclass. Ja. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz dicker Brocken. Und ich glaube, so wie ich den Sebastian kenne, da ist eine ordentliche Rechnung auf.
Kollege Gasperini wird nächste Woche 68. Ja, also der hat ein Päckchen an Erfahrung mit dabei.
Trainerlegende, hat in Italien hervorragenden Ruf.
Ja. Also da ist wirklich auch eine Herausforderung auf Coaches Side sozusagen, ja, bei den Trainern. Da gibt es ein Duell. Gasperini ist seit dem vergangenen Sommer Trainer in Rom. Er ist Nachfolger von Claudio Ranieri. Davor gab es auch eine 3-jährige Amtszeit von José Mourinho bei der AS Rom. Und der Mann, der von sich selber behauptet, the special one zu sein, hat das auch bewiesen auf seine ganz eigene Art, ist nämlich Conference League-Sieger geworden mit der AS Roma. Und da erinnere ich mich vor allem an das Duell mit Bayer Leverkusen, in dem Fall auch. Ja. Das war, glaube ich, das Halbfinale. Wahnsinn, da lagen am Schluss nur noch Römer minutenlang auf dem Boden und haben sich geweigert, vom Feld sich rausrollen zu lassen.
Du kannst von Mourinho halten, was du willst, aber er wird dir beibringen, wie du gewinnst. Und wenn es auf die dreckigste aller Arten und Weisen ist, aber du wirst mit dem Mann Titel gewinnen. Ja? Das hat er hinlänglich bewiesen. Ob das jetzt erstrebenswert ist und die feine englische ist es sicher nicht, aber ob das erstrebenswert ist, das sei mal dahingestellt.
Auf jeden Fall war es ein ersehnter Titel,
natürlich,
José Mourinho den Römern da geschenkt hat, deutsche Trainer bei AS Roma gab es nicht so wirklich, aber ein Name taucht in der Liste dann doch auf und den gibt es nur einmal, nämlich es ist Rudi Völler. der aber auch nicht wirklich irgendwie eine Amtszeit als Trainer da hatte, sondern eigentlich eingesprungen ist in einer Saison, ja, in der die Roma, glaube ich, 4 Trainer verschlissen hat.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Völler in Rom ja auch mit sehr gutem Namen, sehr guter Reputation, lange dort gespielt. Auch seine Frau ist, glaube ich, Römerin. Ich meine, er ist mit seit Jahren schon mit einer verheiratet, einer Dame, die er damals kennengelernt hat. Und dann kam der Hilferuf aus der ewigen Stadt und Rudi konnte sich natürlich nicht nehmen lassen und hat es versucht. Aber ja, das war eher, glaube ich, reine Schadensbegrenzung. Mehr war da nicht dahinter. Ja.
Und war die Ära nach Fabio Capello, der ja, sehr erfolgreich war. Ja. Und dann, wie gesagt, hat es 4 Trainer gebraucht, bis die Saison endlich rum war. Und wie gesagt, die war keine sehr erfolgreiche, eher eine chaotische dann.
Nee, dafür haben wir neben Völler noch ein paar andere Deutsche, die da lange oder zumindest für eine gewisse Zeit gewirkt haben. Da sind Namen dabei, die kennt jetzt nicht mehr jeder hier, der uns zuschaut, einfach aufgrund des Alters. Also Karl-Heinz Schellinger, Jürgen Schütz, das sind Kaliber, die nur noch die Älteren kennen oder denen die Älteren was sagen. Aber Völler, Hässler, Hummels, Berthold, auch er später noch beim VfB Stuttgart dann. Und Antonio Rüdiger, das sind dann schon Namen, die kennt ihr, glaube ich, alle da draußen.
Mit vor allem, wenn man da mal drauf schaut, Mats Hummels, Weltmeister mit Deutschland, Thomas Hässler, Weltmeister mit Deutschland, Berthold Völler, Weltmeister mit Deutschland. Also das sind schon im deutschen Fußball prominente Namen, die da bei der Roma gespielt
haben. Ja, und Schnellinger war jemand, der damals in der Zeit, das war, glaube ich, entweder war es der erste oder einer der ersten überhaupt, die Deutschen, die die diesen Weg über die Alpen gegangen sind, Legionäre wurden in Italien. Italien damals das absolute Mutterland des Fußballs. Die waren sehr, sehr groß. Bis tief in die 90er hinein war Italien ja das Maß aller Dinge. Damals wurden da ja auch schon Profitum war da gang und gäbe. 63, als Schellinger darüber gewechselt ist, hat sich gerade die Bundesliga gegründet. Ja, da waren, die waren eigentlich noch Amateure. Haben für ein Appel und ein Ei und ein paar Schuhe pro Saison.
Und da gab es schon Lira.
Genau, da gab es schon richtig die kleinste Violine der Welt, wie der Christian Pavlic immer so gerne sagt. Die wurde da sehr ausführlich gespielt. Und dementsprechend ja, sie liegen natürlich darüber und gerade diese Zeit vor der WM, also so 88, 89, 90, da war da natürlich Peak. Da hat, da gab es bei Inter die deutsche Kolonie mit Klinsmann, Matthäus, Breme.
Ja.
Dann gab es den Hässler, den Völler bei Roma oder Hässler, Völler, Berthold, die waren eine Saison mindestens alle drei da. Ja, und all diese.
Dann war Kalle Riedle, hat glaube ich bei Lazio gespielt, dann Kalle später
bei
dann
Lazio.
Hat Jürgen Kohler, Stefan Reuter bei Juve gespielt.
Genau.
Ja, also da war schon.
Da waren die Deutschen natürlich auch en vogue, logischerweise. Jeder wollte deutsche Spieler im Kader
und
haben.
Und bei Milan zu der Zeit mit Van Basten, Gullit und Rijkaard natürlich die niederländische Fraktion. Also
genau.
Da war schon was geboten in der
Serie. Es war eine tolle Zeit und alle von euch, die morgen da sein werdet, ihr werdet ein Stadion leben, das quasi noch diesen Zustand hat von 90. Also da ist baulich nicht viel passiert. Ja. Das macht's schön, weil das ist Charakter drin ohne Ende. Das sind eben nicht diese seelenlosen Baumarktstadien, die man aus Deutschland beispielsweise gut kennt, die hier regelmäßig hochgezogen werden und die ihr, so ihr denn viele Auswärtsspiele macht, auch regelmäßig besuchen müsst. Da ist richtig Charakter, Patina,
und es
alles
hat
da
natürlich für Deutschland schon auch eine besondere Bedeutung, dieses Stadion. Weltmeisterschaft 1990, Guido Buchwald schaltet Diego Armando Maradona aus und Deutschland wird Weltmeister.
Auch mit dem Diego, aka Guido, haben wir gesprochen im Vorfeld, genauso wie mit Toni Rüdiger. Ihr findet beide Interviews oder Geschichten bei uns auf der Stuttgarter Nachrichten, stuttgarterzeitung.de. Da könnt ihr euch dann gerne mal vertiefen in diese Nostalgie. Zumindest bei Guido kommt die deutlich durch, logischerweise. Das war das Spiel seines Lebens, das WM-Finale 1990. Das hat ihn unsterblich gemacht, hat ihn für immer zum Weltmeister gemacht, hat ihn für immer zum Diego gemacht. Wenn du Maradona ausschaltest in so einem Spiel, dann bleibt da was hängen.
Das Trikot von Maradona hängt, glaube ich, auch, also dieses dunkelblaue Trikot aus dem WM-Finale hängt im Deutschen Fußballmuseum.
Ja.
Es stammt aus dem Fundus von Guido Buchwald, hat es dort hinverliehen. Also da kommt einem dieses Duell auch gleich entgegen. Aber es gab auch die Europameisterschaft 80.
Ich glaube ja, dass das Trikot von 1990 einfach nur ein der quasi der Tausch war für das VfB-Trikot, das sich Maradona bei 89 im UEFA-Cup-Finale geschnappt hat. Da hat er, gibt es gute Bilder aus der Pressekonferenz nach dem Spiel. Neapel gewinnt das Ding im Hin- und Rückspiel, also on aggregate. Für beide Ergebnisse zusammen haben sie es gewonnen. Der VfB im Rückspiel, habe ich 3-3 in Stuttgart. War das nicht so? Ja, ich meine, oder? Und dann gibt's Bilder von der Pressekonferenz, wie Maradona mit dem VfB-Trikot da rumrennt und allen gratuliert, die was mit dem VfB zu tun haben, weil sie so ein gutes Spiel gemacht haben. Und wenige Monate später hat dann Guido im Olympico rasiert und hat sich das Trikot von Diego Maradona mitgenommen.
Er hat damals mit Maurizio Gaudino getauscht, glaube ich. Irgendwie gab es da eine Geschichte.
Ne? Genau, da gibt es die Geschichte, ja.
Wir haben einen Spieler gefunden, also ich habe da das zusammengestellt, mir ist eher zufällig weggelaufen, der außer Thomas Berthold und Antonio Rüdiger auch schon für den VfB und die AS Roma gespielt hat. Und ich wäre nicht drauf gekommen, aber es ist
Federico Barba. So, das habt ihr jetzt natürlich alle auf eurer Bingo-Karte gehabt, genau den Namen. Ja,
Federico Barba hat jetzt keine großen Fußstapfen hinterlassen, keine großen Spuren hinterlassen beim VfB Stuttgart. Deshalb können wir da auch relativ zügig drüber gehen, weitergehen.
Gibt es einige, die jetzt bei Rom im Kader stehen, die da größere Fußstapfen hinterlassen bei der Roma. Und zwar haben wir mal geschaut, wer da alles so Bundesliga-Vergangenheit hat. Ja. Und es sind gar nicht wenige. Daniel Mahlen haben wir vorhin schon erwähnt. Dann haben wir den Manu Kone. Ex-München-Gladbach, der Mittelfeld-Chef, der wird auch spielen, der wird erwartet am Donnerstag.
Der mittlerweile 50 Millionen Euro Marktwert hat.
Und also bei Frankreich auch im Mittelfeld gesetzt ist, vor so Leuten wie Camavinga und Co. Also der spielt da auch schon eine gewaltige Rolle. Leon Bailey, Ex-Leverkusen, Jamaikaner, Hochgeschwindigkeitsfußballer, lange Zeit bei Aston Villa auch gewesen. Dann haben wir Angelino, der ist bekannt aus Leipzig und Hoffenheim. Und mein persönlicher Favorit, Ivan Ndicka, Elfenbeinküste, Ex-Frankfurt, ein richtiger Funkmast da hinten drin. Ja, der wird also rumspielt, meistens eine Dreierkette hinten. Und da ist er die zentrale Position. Und der, wir hatten es ja vorhin von Ermedin Demirovic, und ich mache mir keine Sorgen, auch wenn es gegen körperlich Überlegene geht, aber mit dem hat er eine Aufgabe vor sich. Ja, wenn die beiden aufeinandertreffen, da klatscht es, aber kein Beifall. Und dann bin ich mal gespannt, wer da nachher noch steht, weil das aber sind richtige Bären. Ja, da ist Dampf drin in so einem Zweikampf.
Da war ja, sagen wir mal, die Partie gegen Union Berlin eigentlich eine gute Vorbereitung.
Das ist korrekt,
die haben dem Kollegen Undav da und auch dann, als Demirovic noch reinkam, denen schon auch ordentlich Kontra gegeben.
Das ist absolut korrekt. Ja.
Die sieben Deutschen, die bei der Roma gespielt haben, haben aufgezählt. Ich habe mal geschaut, 48 ist die Zahl der Legionäre aus dem Land, wo die meisten dort gespielt haben. Brasilien, 48 Brasilianer haben schon bei der AS Roma gespielt, 38 Argentinier. Also da wird man nachher noch draufkommen.
Oder wir
kommen
da,
gleich drauf, wer da schon so alles gespielt hat. Und das sind wirklich, wir haben die Bundesliga, Ex-Bundesliga-Spieler schon gehabt, die du gerade aufgezählt hast. Ja. Das sind schon im aktuellen Kader eigentlich klangvolle Namen. Aber wer da sonst mal noch bei AS Roma gespielt hat, das ist wirklich auch eine Art Weltauswahl. Wir beginnen alphabetisch mit Adriano, Alisson, Carlo Ancelotti, Gabriel Batistuta mit seinem Weh in den Haaren. Cafu, Fabio Capello, Edin Dzeko, der übrigens demnächst in der deutschen zweiten Liga
bei Schalke unterschrieben.
Emerson, der Brasilianer, Falcao, Daniel Fonseca, Pep Guardiola, auch mal dort aufgelaufen, Romelu Lukaku, der Belgier, Herbert Prohaska.
Schnecker, sehr schön. Das ist mein Spieler, Schnecker, Prohaska, großartig.
Ja. Mohamed Salah, jetzt ist ja die Ikone des FC Liverpool, aber der kam damals aus Rom. Und natürlich the one and only Francesco Totti.
Figlio di Roma, Capitano. Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes. Logischerweise, der wird auch im Stadion sein. Am Donnerstag, das lässt er sich nicht nehmen. Natürlich nur auf der Tribüne und da zuschauen. Aber das ist mit Ikone eigentlich noch untertrieben. Ja, ich meine, wer schon mal in Argentinien war, der sieht überall, oder in Neapel, der sieht überall Murals, Graffitis mit Maradona und Messi. In Kolumbien gibt's das mit Carlos Valderrama und in Rom gibt's das mit Francesco Totti. Solche Spieler gibt's ganz, ganz selten, die eine Bedeutung erlangen für den Club, die Fans, die Stadt vor allem, die größer ist als alles, was der fußballerisch gerissen hat. Und der hat einiges fußballerisch gerissen, logischerweise, aber das ist schon phänomenal.
Ja. Hast du schon gelesen? Ansonsten frage ich dich, wie viele Spiele, Pflichtspiele hat Francesco Totti für die AS Roma gemacht?
Ich, selbst wenn ich es nicht gelesen hätte, hätte ich dir sagen können, es sind deutlich über 700, 730 und glaube ich zwei oder drei, aber...
785 Spiele, ach, 307 Tore. Wenn da das Wort Ikone, Legende eines Clubs nicht angebracht ist, dann nie mehr.
Ja, und vor allem halt auch, also ich meine, dass diese ganze Thematik, die ja dort vielleicht auch noch dahinter ist, ist das One-Man-Club, also die One-Club-Man, so rum ist es richtig. Also Spieler, die ihre ganze Karriere bei einem Verein verbringen, die gibt es ja so nicht mehr. Der VfB hat da auch ein, zwei in den Reihen, die in die Richtung gehen, aber selbst ein Hermann Ohlicher ist mal vom FV Ravensburg nach Stuttgart gewechselt, ja, und der gilt ja in Stuttgart als derjenige, der quasi eigentlich immer beim VfB war. Genau genommen hat er eine Saison in Ravensburg auch, da wo er dann in der Oberliga seinen Durchbruch hatte, dann kam er hierher und war dann auf der ewige Ohlicher. Ja. Und also sowas, was Totti da eine Legacy, die er da geschaffen hat, das wird, glaube ich, so schnell auch nicht mal angekratzt. Gar keine Chance.
Jetzt haben wir schon so viel über die AS Roma gesprochen. Jetzt wollen wir einen dazu holen oder beziehungsweise reinklippen, mit dem du dich unterhalten hast.
Ja.
Ich werde es nochmal ankündigen. Er ist in Hechingen geboren, aber er hat italienische Wurzeln. Er ist einer der bekanntesten deutschen TV-Entertainer, Musiker, Moderatoren, die es im Moment im deutschen Fernsehen gibt. Er hat logischerweise hier schwäbische Wurzeln, aber eben auch ein italienisches Blut in seinen Adern, hat bei der AS Roma von 92 bis 94 in der Jugend gespielt.
Das ist richtig.
Hat auch mal beim VfB kurz in der Jugend gespielt. Heute schaut er viele Jugendspiele an, weil sein Sohn Gabriel nämlich in der Jugend spielt beim VfB Stuttgart. Insofern, du hast es vorhin schon angesagt, zwei Herzen in einer Brust. Wir haben gesprochen mit Giovanni Zarella. Schaut rein, hört rein. Viel Spaß.
Giovanni Zarella, herzlich willkommen. Schön, Buongiorno. Dass du mit dabei bist. Buongiorno. Woher bist du denn gerade?
Ich bin jetzt gerade in Berlin. Ich bin gerade in Berlin. Heute Abend ist hier eine Musikveranstaltung, ein Musikpreis, der verliehen wird. Eine Preisveranstaltung. Okay. Und aber natürlich, wenn es um die Roma geht und um den VfB, meine beiden Herzensvereine, muss ich natürlich dabei sein.
Dann fangen wir mal ganz kurz mit dem Zweitgenannten an und deinem Sohnemann. Der hat heute Morgen zumindest offiziell laut Vereinsangaben einen neuen Vertrag unterschrieben und soweit ich weiß, einen Lizenzspielervertrag. Da ist große Freude angesagt, oder?
Ja, natürlich. Ich freue mich für meinen Jungen. Der fühlt sich beim VfB wohl und macht da tolle Fortschritte. Und ich bin froh, er folgt seiner Leidenschaft, seinem Herzen und da sind wir als Familie sehr happy drüber.
Und du bist auch regelmäßig da, ne? Stehst regelmäßig auf dem Einser, frierst hier die Füße ab und.
Ja, die machen alle einen tollen Job da. Wir sind echt froh, ein Teil davon zu sein. Und er geht seiner Leidenschaft nach, seinem Herzen und mit großer Beharrlichkeit und mit allem, was dazugehört. Also wir drücken die Daumen, dass es so weitergeht.
Sehr gut. Du hast gerade schon gesagt, zu beiden Vereinen einen großen Bezug, viel Leidenschaft. Da schlagen jetzt schon zwei Herzen in deiner Brust mit Blick auf dieses Spiel des VfB bei der Roma am Donnerstagabend.
Ja, es treffen sie sich auch noch punktgleich. Aber beide natürlich mit guten Voraussetzungen. Also in die Playoffs sind ja beide für beide sozusagen fast schon sicher.
Ja.
Aber natürlich wäre der direkte Weg der bessere, in die ersten acht zu kommen, um dann in die heiße Phase dann zu gehen. Ich wünsche mir natürlich, dass beide Vereine so weit wie möglich kommen. Also die Roma ist ganz klar mein Herzensverein in Italien. Und ich bin als Schwabenjunge, ich bin ja aus Hechingen, da bin ich groß geworden. Mit Papa war ich also eine Zeit lang als Teenager auch und als wir noch da gelebt haben, war ich bei jedem Heimspiel vom VfB. Und das sind so die Farben, die ich auch mit dem Herzen trage.
Giovanni, Blick auf Donnerstagabend. Du hast gerade schon so ein bisschen Tabellensituation umrissen. Wie ist denn die Roma gerade drauf?
Die Roma ist tatsächlich gerade, auch wie der VfB, in einem sehr guten Moment, obwohl der Trainer Gasperini, der ja seit diesem Jahr bei uns ist, war ja jahrelang bei Atalanta, hat einen unglaublich erfolgreichen Fußball gespielt, hohes Pressing, Mann gegen Mann, sehr mutigen Fußball. Obwohl der Trainer noch nicht ganz zufrieden ist, es wurden jetzt zwei Spieler geholt, Robinho Vaz, ein 18-jähriger Offensivmann von Olympique Marseille und Malen, den wir ja noch sehr gut kennen, Donny Malen, der ja auch beim BVB war. Ja. Die beiden wurden geholt, können aber in der Europa League nicht eingesetzt werden oder noch nicht eingesetzt werden. Ich glaube, das geht erst ab der K.O.-Runde, weil die beide bei Vereinen spielen, die europäisch jetzt schon gespielt haben. Ich sag mal, er ist ein bisschen sanfter geworden jetzt Gasperini, weil diese Spieler gekommen sind, aber er ist insgesamt mit der Situation, mit der vor allem in der Offensive noch nicht zufrieden. Also die Defensive ist unglaublich stark, unglaublich stabil.
Ja.
Hat ja bis vor wenigen Wochen war es die Defensive, die wenigsten Gegentore im vergangenen Jahr kassiert hat in den Top 5 europäischen
Ligen. Ja.
Ligen. Also da liegt auf jeden Fall die Stärke drin. Was ich da so gefunden hatte, wenn man es von hinten nach vorne aufarbeiten möchte, ist natürlich ein unglaublich starker Torhüter mit Svilar, der mit Magnat zusammen zu den stärksten Italiens gehört und um den natürlich jetzt auch schon viele Vereine sich jetzt bemühen. Die Defensive ist Ndicka, den wir noch kennen von Eintracht,
ja,
Frankfurt,
ja.
Mancini, italienischer Nationalspieler, und Hermoso, der aber jetzt ausfällt. Musste er sich abmelden während dem Spiel, hatte Probleme im Leistenbereich und wird gegen den VfB nicht auflaufen. Für ihn wird wahrscheinlich auflaufen Ziolkowski, ist ein sehr junger Spieler, Anfang 20, der kam aus Polen. Oder Gilardi, auch ein sehr junger Spieler, kam von Verona vergangenes Jahr. Also einer von den Youngstern wird mit in der Dreierkette stehen. Und das ist so der defensive Zusammenhalt. Dann hast du über die Außen, ja, wie gesagt, das ist bei Gasperini noch so. Gasp ist ein Mann, der gerne viel wechselt, auch vorne. Der immer die vorderen Positionen durchwechselt. Das kann und konnte er jetzt bei der Roma nicht oft machen, weil ihm einfach das Spielermaterial gefehlt hat, auch wenn er wusste, aufgrund des FIFA Fairplays Abkommens, das die Roma hatte, dass es erst ab dem nächsten Sommer wieder möglich sein wird, große Transfers zu machen. Ja. Trotzdem ärgert es ihn natürlich, weil er sieht, wie nah man da oben dran ist, und er will natürlich diesen Kurs halten.
Das ist tatsächlich, wenn ich gerade kurz reingrätschen darf, ein sehr ebenbürtiger Gegner mindestens für Sebastian Hoeneß. Denn wenn wir uns hier an die Stuttgarter Champions League-Saison zurückerinnern, war Gasp der Coach, der Hoeneß komplett ausgecoacht hat. Als er mit Ander Bergamo hier war, der VfB hatte selten unter Hoeneß so gar keine Chance in Spielen. In dem Spiel und dann auch noch später gegen PSG, da war es wirklich der Fall. Ja, und Gasperini hat das taktisch extrem klug gemacht.
Ja.
Der VfB hat alles versucht, aber keine Chance gehabt, Atalanta irgendwie gefährlich zu werden.
Ja, du musst ja, natürlich muss man bei Atalanta sagen, das ist sein Meisterwerk gewesen. Er war bei Atalanta, ich glaube, fast ein Jahrzehnt und hat sich immer mehr die Spieler dazugeholt, die er gebraucht hat. Und als er auf dem VfB getroffen ist, war er an seinem Peak. Da hatte er im Jahr davor, glaube ich, die Europa League im Finale gegen Bayer Leverkusen gewonnen mit 3-0. Und Bayer hatte, glaube ich, bis dahin kein Spiel verloren. Und die sind dann auseinandergenommen worden eben von Atalanta. Und beim VfB ist es natürlich so, dass Sebastian ja jetzt erst auch dabei ist, jetzt im Verhältnis zu Gasperini noch nicht so eine lange Zeit eben seine Truppe zusammenzubauen. Aber was dem VfB da gelungen ist, das ist in Italien auch nicht untergegangen. Man weiß schon, dass da jetzt eine Mannschaft kommt, die in der Top-Verfassung ist, die unglaublich torgefährlich ist, die viele Alternativen auch in der Offensive hat, die spielfreudig ist, die aber auch eine solide Defensive hat. Also man weiß schon, dass mit dem VfB jetzt eine Mannschaft kommt, die man auf dem Schirm haben muss und die super gefährlich wird. Und ich als Fan dieser beiden Mannschaften freue mich auf das Spiel riesig, aber ich würde jetzt auch noch kein Ergebnis mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit oder Gefühl jetzt unterschreiben. Also das kann total gut auch ein Auswärtssieg für den VfB werden. Weil ich vor allem finde, dass dem VfB in den letzten Wochen total auch diese Leichtigkeit auch bei den Auswärtsspielen anzumerken ist. Die spielen wieder unbekümmert. Und dann ist der VfB, also natürlich mit einer klaren Idee, mit einer klaren Strategie, aber du hast wieder das Gefühl, dass die so jetzt wieder Mechanismen greifen, die miteinander flachsen, spielen. Und dann ist eine Mannschaft immer am gefährlichsten, wenn Automatismen sich einspielen und man eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft hat. Und so ist es beim VfB. Und obwohl ich die Roma wirklich im Herzen habe, ganz fest auch, aber ich gehe jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich eher davon aus, dass der VfB da noch ein bisschen prozentual ein bisschen vorne liegt. Ich würde mal sagen 55-45, dass der VfB das nach Hause fährt, das Ding.
Wenn du dich auf 3 Duelle auf Platz beschränken müsstest, auf die es ankommt, welche wären das? Oder lass es einfacher machen. Eins. Ja, ja. Das entscheidende Duell an diesem der Spieler.
Es ist immer schwer zu sagen, entscheidendes Duell. Also der Ferguson wird vorne drin spielen, wahrscheinlich bei der Roma. Das ist ein Leihgabe aus England. Der war jetzt auch wieder ein paar Tage raus, ist aber jetzt wieder dabei. Dovbik, der eigentliche Stürmer, ist verletzt noch. Und wie gesagt, Malen darf jetzt noch nicht eingreifen. Ferguson wird spielen. Ich glaube, was beim VfB wichtig sein wird, ist, wenn man das Spiel nach Hause fahren möchte, ist, dass man vor allem die rechte Angriffsseite der Roma unter Kontrolle hat. Also okay. da ist Mitsoulé der Spieler, der am gefährlichsten ist, der dribbling stark ist, der einen großen Zug zum Tor hat. Auf der linken Seite muss die Rom oft spontan reagieren. Da hat man die Traumlösung noch nicht. Deswegen hat Gasperini seinen Rechtsverteidiger, den Wesley, den man von Flamengo geholt hat im Sommer, auf links verfrachtet. Und der ist sozusagen die gefährliche Variante gegenüber. Der eigentlich ein Linksverteidiger ist. Aber ich würde sagen, wenn man sich fokussieren will auf darauf, wo es gefährlich werden könnte, auf die rechte Flügel, der rechten Flügel, da muss man aufpassen bei der Roma, die rechte offensive Seite. Und die Roma hat ein sehr, sehr starkes Zentrum. Also heißt, dieser Abwehrkern mit Indica, Mancini und Gilardi in dem Fall, glaube ich, wird es wahrscheinlich werden.
Ja.
Das gepaart mit Kone und Cristante in der Mitte. Das ist so ein, also Kone, auch ein französischer Nationalspieler, auch Stammspieler bei den Franzosen mittlerweile, und Cristante, auch langjähriger italienischer Nationalspieler. Das Zentrum ist so, das ist so eine starke, solide Sache. Man wird jetzt nicht von der Roma nicht überrascht werden von überraschendem, unglaublichen, schnellen Spiel oder so. Die Roma ist so die trabt da immer dahin und man denkt, okay, pass auf, passiert schon nichts. Und dann spielen die sich in so einen Mechanismus ein, spielen sich in so einen Rhythmus ein und dann ist es auch schwer, die Roma zu schlagen. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich aufpassen möchte, dass man die drei Punkte mitnimmt, die rechte Offensivseite der Roma unter Kontrolle halten und die Ausflüge von Wesley über links, die auch ein bisschen kontrollieren. Also im Zentrum ist die Roma, wie gesagt, solide, aber da wird nichts Überraschendes jetzt kommen. Und ich glaube, dass Dybala erstmal von der Bank anfangen wird.
Okay, das geben wir jetzt alles noch so an Sebastian Hoeneß weiter.
Abschließend,
eine Sache noch, abschließend, kannst du die 55-45% doch in den Tipp gießen?
Ja.
Was sagt dein Herz, wie geht's aus?
Mein Herz sagt, es wird ein Spiel nicht mit vielen Toren.
Ja.
Ich würde sagen 1-2 für den VfB.
Alles klar.
Also ich glaube tatsächlich, dass der VfB die drei Punkte mitnimmt und dann die Roma unter Zugzwang nächste oder übernächste Woche nach Griechenland fahren muss, um da den Dreier zu holen. Aber ich glaube tatsächlich, dass der VfB ist genauso in einem tollen Momentum wie die Roma, aber beim VfB sehe ich noch mehr Fundament drunter. Und dieses Momentum, was bei der Roma entstanden ist, ist auch entstanden durch Spieler, die aber jetzt zum Beispiel morgen nicht dabei sein können. Und ich glaube, dass der VfB in einem noch besseren Momentum ist und wünsche natürlich auch meinen Schwaben auch für die Bundesliga natürlich auch, dass der Angriff auf die Top 4 wieder gelingt. Das würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ich freue mich einfach noch, bei vielen Heimspielen dabei zu sein.
Prima. Das wird mit Sicherheit klappen, da bin ich überzeugt.
Was sagst du für morgen? Was
ich habe tatsächlich 0-1 getippt, also auch knapper Sieg auch für den VfB. Ja, richtig.
Ja, glaub ich tatsächlich auch. Also das ist, die Stimmung wird sensationell sein, das kann ich jedem Fan schon mal sagen, der das Glück hat, vor Ort zu sein. Ich werde nicht da sein. Meine Tochter hat Geburtstag und ich habe noch nie einen Geburtstag meiner Kinder verpasst, deswegen bin ich bei meiner Prinzessin zu Hause. Aber die Stimmung wird sensationell sein. Also das ist, da wird man sich wirklich darin verlieben. Das Stadion wird ausverkauft sein wieder. Das ist nach der Pandemie glücklicherweise immer so gewesen, dass das Stadion immer rappelvoll ist bis auf den letzten Platz. Und auch alle Schwaben, die mitgehen, denen wünsche ich einen Trip, dass sie alle wieder gesund zurückkommen, dass da dass alles toll abläuft, dass sie einfach einen tollen Fußballabend erleben.
Das sind schöne abschließende Worte. Ich danke dir für die Zeit.
Danke dir.
Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, können wir nochmal ausdiskutieren, wie und ob wir richtig lagen mit unseren Tipps.
Da bin ich auch gespannt.
Alles
klar. Bis ganz bald. Mach's gut.
Ciao, ciao, ciao.
Ja, Giovanni Zarella, das lebende Kicker-Sonderheft für die Serie A. Ja, also der war's ja alles.
Ich habe es ja schon angedeutet, dass er sehr gut im Thema ist. Und ich glaube, jetzt haben es auch alle gehört. Ja, also der ist wirklich ein Fußballfan, der eben nicht nur alle paar Tage mal eine Zusammenfassung anschaut von dem Spiel, sondern der ist richtig tief drin. Ich habe ihn tatsächlich kennengelernt, ist noch gar nicht so lange her, in Sindelfing im Glaspalast, beim Junior Cup. Da war er auch an seinem Samstag da, hat zugeschaut. Wir hatten eine Stunde auf der Tribüne nebeneinander gesessen und haben da wirklich, ich will fast so sagen, über Fußball philosophiert, ja, weil er extrem gut im Thema ist und es hat großen Spaß gemacht. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass er gleich sagt, ja klar, machen wir. Wird wahrscheinlich nicht live klappen, zu euch in die Sendung zu kommen, weil eben dieses Event in Berlin da am Abend für ihn ansteht und er auf der Bühne ist und andere Dinge zu tun hat. Und das ist auch vollkommen okay. Aber es war dann eben doch möglich, ihn über die Schalte heute Mittag da kurz jetzt mit reinzunehmen. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen was gebracht. Und ich fand besonders spannend, dass er diesen zentralen Block so hervorgehoben hat. Ja, also dass er diesen Maschinenraum, sagt man ja auch gern, hinten diese Dreierkette, davor zwei Mann mit Kone und Cristante, das sind die den Takt angeben, aber eben auch, das musst du auseinanderspielen, wenn du Rom schlagen möchtest.
Aber vielleicht in der Konstellation, die der VfB zuletzt gespielt hat, gar nicht so schlecht, weil Leveling Topform über außen, Führig wieder in Topform über außen. Also wenn sie da das Spiel schnell immer auf eine Seite verlagern können und dann vielleicht auch mal ins Dribbling einen Mann wegmachen, dann löst sich dieser Block, dann muss mal einer rausrücken und dann hast du die Lücken,
und wer zuletzt oft und intensiv den Pod Kantschak gehört hat, der hat auch mitbekommen, dass wir genau darüber gesprochen haben. Das war gegen Luzern schon als klares taktisches Mittel von Hoeneß zu sehen. Eine Seite überlagern oder überladen, den Gegnern dahin locken und dann kommt der diagonale Ball meistens auf rechts. Und auch in der Liga konnte man das sehen. Und auch die Topform von Joshua Wagnermann hängt genau mit diesem Kniff zusammen, den Hoeneß da gerne anwendet, nämlich das Spiel auf die linke Seite, also auf die linke VfB-Seite zu verlagern, dort auch viele Männer zusammenzuziehen. Der Gegner kommt und dann kommt aus dieser Kompaktheit ein langer Ball auf die gegenüberliegende Seite und da hast du halt mit Wagnermann und Leveling nicht nur zwei Speedster, die sind beide schnell, beide wuchtig, da kommt, also wer auch immer da steht als Außenverteidiger, der darf sich warm anziehen, weil wenn die zwei Jungs auf dich zurollen, da gibt's Einfacheres zu verteidigen und das kann ein sehr probates Mittel sein gegen die Roma jetzt auch am Donnerstag.
Joshua Wagnermann, vergisst man immer oder nimmt man nicht so wahr, ist fast immer, wenn er spielt, der Mann mit dem Topspeed im VfB-Team.
Topspeed und zuletzt hat er auch halt sich regelmäßig aufs Scoreboard gebracht. Ja. Ja, ob das jetzt Tore sind oder Vorlagen, die nichts zählen, die nicht gezählt werden. Der herausgeholte Elfmeter, das wird jetzt nicht als Vorlage für ihn gewertet, aber das sind eben alles Dinge, die Joscha gerade aufs Tableau bringt, weswegen er auch spielt und nicht Lolo Asenjon. Auch gegen Union, schaut euch die ersten 10 Minuten an, das ist dreimal Wagnermann, der kann da dreimal ein Tor machen. Und es ist alles dieses Muster, es ist jedes Mal dieses Muster gewesen. Eine Seite wird überladen, langer Ball, diagonale Verlagerung, gib ihm. Ja, und das ist hundertprozentig auch am Donnerstag zu sehen. Ja, genau diese Geschichte.
Dann steigt jetzt um bei uns 20 Uhr noch mal ein bisschen mehr die Vorfreude nach den fachkundigen Einlassungen von Giovanni Zarella. Eines muss ich noch nachreichen, auf Wunsch von Christian Pavlic. Noch mal der Hinweis, dieses Gespräch haben wir aus Zeitgründen vor der Sendung aufgezeichnet.
Hier laufen doch Wetten. Menschenskinder.
Nein, also war super, dass wir den Giovanni da sprechen konnten. Also wie gesagt, noch mal Hochachtung vor seiner Fachkenntnis. Viel bleibt nimmer zu sagen. Morgen Abend, 21 Uhr, geht's los. Der dreimalige italienische Meister trifft auf den fünfmaligen deutschen Meister VfB Stuttgart. Punktgleich in der Europa League, beide in der Spitzengruppe ihrer nationalen Liga. Ein Highlight-Match vor wahrscheinlich rund 70.000 Zuschauern. Es könnte ein toller Fußballabend werden.
Das ist auch vielleicht auch das, was ich euch mitgeben möchte. Allen, die dort sind oder schon dort sind, morgen dort sein werdet, zeigt euch von eurer besten Seite. Zeigt denen da unten, dass ihr sehr wohl in der Lage seid, auch so ein Stadion zu dominieren. Stimmgewaltig, friedlich, lautstark. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Auch wenn ich nicht dabei sein kann morgen und das Spiel am Fernseher verfolgen werde. Aber ich glaube, da wird...
Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Mir geht's genauso.
Ja. Ja. Von dem her sind wir vielleicht ein
bisschen
wieder am Start.
Bisschen Neid ist da schon da. Ja.
Auf jeden Fall. Danach haben die beiden Teams jeweils noch ein Spiel in dieser Liga-Phase. AS Roma gegen Panathinaikos Athen. Und
das vielleicht gerade nochmal interessant. Ja, wir haben ja vorhin schon gesprochen, sorry, wenn ich abgrätsche, aber 4 Punkte sind wohl nötig für diese Top 8. Giovanni hat gerade nur von 3 gesprochen, die Roma holen muss in Griechenland dann gegen Panathinaikos. Also offensichtlich wird da anders gerechnet in der ewigen Stadt. Da reichen dann wohl 3. Ne? Aber wir werden sehen.
Noch gegen Young Boys, dann morgen in einer Woche. Das bedeutet auch, heute in einer Woche sind wir wieder für euch da. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob in der Besetzung, aber ist auch nicht unerheblich.
Wir können ja ein kleines Voting machen. So. Felix, komm, du kannst doch bestimmt irgendeine Abstimmung in diese Kommentarspalte ballern. Dann könnt ihr da jetzt eure Meinung kundtun, ob wir das Ganze hier wieder veranstalten sollten oder ob wir euch 2 andere Nasen vorsetzen, die euch dann...
Das ist ein gefährlicher Move. Ja. Wir können fast nur verlieren, aber
wir werden sehen.
Wir kämpfen, um unser Recht die
euch
zu
dann,
sein.
Die euch dann was erzählen zu Young Boys Bern. Ein Spiel, das dann auch eine spezielle Note haben wird, allein deswegen, weil eben keine Gäste da sein werden. Bern hat ein Verbot der UEFA bekommen, darf nicht mit Fans anreisen. Und da wird dann also auch das Eckerstadion schauen müssen oder schauen dürfen, wie sie. Ich gehe fast davon aus, dass ich weiß es ehrlich gesagt nicht, müssen wir nachfragen, ob der VfB die Plätze vergibt nachträglich noch oder ob der Gästeblock wirklich leer bleibt, also leer. Nichtsdestotrotz erwarte ich da natürlich nochmal ein richtiges Feuerwerk, auch auf den Rängen, damit das wirklich klappt mit diesen Top 8 und wir alle ein bisschen entspannteren Februar haben werden als den bisherigen Januar. Der ist nämlich, um die Klammer zu schließen, Picke-packe voll.
Wäre auch das Trikot, wenn ich es angezogen hätte, aber das ist so schmal geschnitten aus meiner Jugend noch. Ein Kappa-Modell. Ich hab's euch nicht angetan, aber wer es vielleicht schon gesehen hat, unsere Mein VfB-Farbe ist relativ nah an dem Weinrot. Dem, der Giallo Rossi, der gelb-roten aus Rom. Das
soll es gewesen sein, ne?
Soll es gewesen sein.
Für euch alle noch, wenn ihr noch nicht getippt habt, dann kicktipp.de/meinVfB schnell noch Tipps abgeben. Da könnt ihr mitspielen, so ihr es nicht schon tut. Auch gegen uns Redakteure, wir sind da mit Klarnamen unterwegs.
1, 2 und 0, 1 sind bisher heiße Takes.
Ja, gut, ne? Aber wir schauen mal, was da morgen rumkommt. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut. Hat hier Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Lasst uns wissen in der Kommentarspalte und wie immer gilt, falls ihr es noch nicht getan habt, Abo dalassen für den Kanal, kostet nichts, bringt uns sehr viel. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, wenn wir neue Videos raushauen, kostet euch nichts, bringt uns sehr viel. Und damit gehen wir raus für heute, würde ich sagen.
Damit gehen wir raus. Schönen Abend und viel Spaß morgen beim Spiel. Macht's gut.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.